Heute vor genau 3 Wochen war ich auch in der Steiermark und bin am Sonntagabend nach Hause gekommen, nach Wien. Und da war gerade unsere Tochter Elisabeth, manche kennen sie, bei uns in der Wohnung. Und da hatte sie gerade vorher den Blasensprung gehabt. Obwohl es noch ungefähr 2 Wochen waren bis zur Geburt. Und die beiden, Elisabeth und Andi, hatten lange, jahrelang gewartet auf das Baby. Die Freude und die Aufregung war bei uns allen groß. Und das hieß jetzt dauert es nicht mehr lang. Es gab kein Zurück mehr. Es wurde ernst. Die Geburt von Elisabeth selber vor 30 Jahren hatte auch so begonnen. Und am nächsten Tag war sie da gewesen. Und wir sind davon ausgegangen, es werden sicher gleich die Wehen dann einsetzen. Aber nach einer unruhigen Nacht wollten wir natürlich gleich in der Früh wissen, sind jetzt die Geburtswehen schon da? Aber es waren nur harmlose Kontraktionen. Und den ganzen Tag über dann am Montag wollten wir wissen, ja, sind die Wehen jetzt schon da? Fehlanzeige. Und dann die zweite unruhige Nacht und in der Früh, ja, endlich, jetzt sind die Wehen da. Und am Nachmittag war dann, hat noch länger gedauert, unser kleiner Theo geboren. Warum erzähle ich das? Jesus spricht auch in den Evangelien von Geburtswehen. Manchmal von wörtlichen Wehen, aber meistens im übertragenen Sinne. Auch in der Endzeitrede in Matthäus 24 und 25 spricht er zum Beispiel vom Beginn der Wehen am Ende der Zeit. Es scheint, so nach den Worten Jesu, eine gewisse Abfolge von notwendigen Ereignissen zu geben, die sich am Ende der gegenwärtigen Welt abspielen werden. Und wenn wir dann diese Ereignisse geschehen sehen, dann können und sollen wir wissen, dass das Ende dieser Welt nahe ist und dass die neue Welt vor der Tür steht. Und Jesus sagt das, damit wir vorbereitet und gewappnet sind, aber auch damit wir uns freuen, dass die schmerzvollen Wehen bald vorbei sein werden. Und die werden schwer. Und dass dann die neue Welt Gottes geboren sein wird. Wahrscheinlich stellen sich viele von euch die Frage angesichts der vielen Krisen und Umbrüche und Krieg in der Nähe und Corona und Lockdowns und Überwachung in China und was weiß ich, fragen sich wahrscheinlich viele von euch auch, sind wir jetzt wirklich in der Endzeit oder am Ende dieser Endzeit seit Tod und Auferstehung Jesu? Sind jetzt die endgültigen, die letzten Geburtswehen da? Sind die Wehen schon da? Kann man vielleicht die Folien auch sehen für die Predigt? Genau. Und die nächste. Sind die Wehen schon da? Ich kann jetzt nicht im Detail auf die einzelnen Bibelstellen in den Evangelien und in der Johannes-Offenbarung eingehen. Es kann keine gründliche Auslegungspredigt jetzt sein. Und das ist einerseits schade, aber ich möchte euch auch in Kürze so ein bisschen die Quintessenz von dem weitergeben, was ich meine, aus der Schrift erkannt zu haben. Über die Geburtswehen und über diese neue Welt, auf die wir warten. Zunächst ist für mich dieses Bild der Wehen sehr, sehr wichtig und wertvoll geworden. Die großen Krisen der Geschichte, es gab immer wieder Zuspitzungen und Krisenzeiten, gewaltige zum Teil, sind Geburtswehen der neuen Welt. Und zwar, denke ich, schon seit dem Beginn der Endzeit. Die letzte Zeit, die ist da, die ist gekommen seit Tod und Auferstehung Jesu. Diese Zeit zwischen seiner ersten und seiner zweiten Ankunft auf dieser Welt, das ist die Endzeit. Und vielleicht können wir hier die nächste Folie dann sehen. Genau, das habe ich ein bisschen grafisch versucht darzustellen, wie das Neue Testament auch über die Endzeit spricht oder wie speziell auch Jesus über die Endzeit spricht. Und ich will ein bisschen die Grafik erklären. Ich glaube, dass Jesus aus der damaligen Perspektive seiner Zeit, 30 nach Christus circa, in die Zukunft geschaut hat und dass er uns noch nicht so im Einzelnen aufgeschlüsselt hat, wie die Abfolge sein wird und was da so nacheinander kommen wird, sondern dass er die Dinge so, wenn man will, perspektivisch zusammengesehen oder hintereinander gesehen hat. Denn er verquickt die Ereignisse irgendwie, kommt einem vor. Und er spricht von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem als einem Endzeitereignis, das jetzt bevorsteht. Und dann kommen noch weitere Ereignisse, aber das alles gehört zur Endzeit. Und er sieht es so wie auf der linken Grafik hier, der helle Punkt in der Mitte, das ist vielleicht diese Tempelzerstörung als Endzeitgericht Gottes über Israel. Aber dahinter sieht er auch schon die letzten Geburtswehen und die allerletzte Wehe der neuen Welt, wenn endgültig Gottes Reich anbricht bei seiner Wiederkunft. Und wir haben inzwischen schon 2000 Jahre hinter uns und Christen haben sich immer wieder gefragt, ja, ist es jetzt soweit? Im 14. Jahrhundert gab es eine gewaltige Pestepidemie. Ich glaube, ein Drittel der europäischen Bevölkerung ist vernichtet, ausgerottet worden. Um 1340, 50 rum. Absolut apokalyptisch, endzeitlich. Da war Corona nichts dagegen, gar nichts. Und da haben sich die Menschen gefragt, ist es jetzt soweit? Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Dritten Reich, sogenannten Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg die Menschen gedacht haben, das ist jetzt absolut das Ende. Dass ein so falscher Messias auftritt, den wir mit Heil grüßen und was weiß ich was. Der Heiland, der sich zum Heiland aufschwingt und wo die Leute in Hysterie ihn anbeten. Also eigentlich der Prototyp des Antichristen. Und trotzdem war das noch nicht die letzte Geburtswehe. Und jetzt kann man auch Sorge haben, was so kommt. Zugangskontrollen, Überwachungen. In China ist es unglaublich. Social Credit System, da wenn du irgendwie in der Kirche gehst, dann kriegst du vielleicht weniger oder Punkteabzug auf deinem Sozialkonto, dann darfst du vielleicht nicht mehr verreisen oder nicht mehr mit dem Flugzeug, nicht mehr ins Ausland oder deine Kinder dürfen nicht studieren und so weiter. Und da kann man schon die Idee haben, vielleicht ist das jetzt die endzeitliche, die absolut endgültige letzte Wehe, Geburtswehe. Aber für mich war das hilfreich eben zu sehen, so wie bei einer Geburt ist es eine Sache, ein Prozess, aber mit verschiedenen Stufen sozusagen, mit verschiedenen Wehen und irgendwann ist dann die letzte da und das Kind ist geboren und bei der Endzeit ist dann irgendwann die neue Welt Gottes endgültig geboren. Und Jesus gibt uns einige Zeichen, glaube ich dann auch, wann die letzte Wehe sich ankündigt oder wodurch sie sich ankündigt. In Matthäus 24, 4 bis 8. Dankeschön. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Jesus antwortete ihnen, gebt Acht, dass niemand euch in die Irre führt. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele in die Irre führen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Denn das muss geschehen. Aber das Ende ist es noch nicht. Dann erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben, da und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Und gleich weiter dann. Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern. Da spricht er jetzt die Jünger an, die Christen. Und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Dann werden viele zu Fall kommen. Und sie werden einander ausliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Und da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden als ein Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also so ganz eindeutig und so ganz leicht zu erkennen ist es nicht, was die Zeichen dafür sind, dass es jetzt ganz aufs endgültige Ende zugeht. Falsche Messias gab es immer wieder in der Geschichte. Vielleicht im 20. Jahrhundert mehr als je zuvor und wir werden sicher weitere erleben. Kriege und Kriegsgerüchte gibt es auch weltweit, andauernd. Und jetzt ganz in der Nähe von uns. Ein Volk wird sich gegen ein anderes erheben, Reich gegen Reich, und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben, da und dort. In Nordkorea, in Afrika gibt es gewaltige Hungersnöte, in Jemen, auf der saudischen Halbinsel, arabischen Halbinsel. Gibt es, aber so ganz eindeutig ist es wohl auch nicht. Und dann sind es vielleicht noch konkretere Dinge, die bei der endgültigen und letzten Zuspitzung sich ereignen werden. Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Das sehen Christen zum Teil etwas unterschiedlich, aber ich glaube, und ich glaube, wir sind schon drin, dass sich bei der endgültigen Zuspitzung vor der Wiederkunft Jesu die Christenverfolgung massiv verstärken wird. Und ich habe euch die Grafik gezeigt, seit 10 Jahren. Massive Zunahme. Über 360 Millionen verfolgte Christen weltweit. Mindestens hohes Ausmaß an Verfolgung. Und es breitet sich geografisch aus. In China ist es in den letzten Jahren massiv schlechter geworden. In Indien hat es sich gewaltig verschlechtert. Bevölkerungsreichste Länder der Welt. Und in Afrika, wo auch unglaublich viele Menschen leben. Und bei uns, glaube ich, wird es auch schwieriger, Christ zu sein. Vielleicht können Lehrer schon ein Lied davon singen. Wenn du ein christliches Ehe- und Familienbild vertrittst, ich glaube, wenn du das äußerst und sagst, das ist das Richtige, das ist das Gottgewollte, das ist das, wofür wir bestimmt und geschaffen sind, kann gut sein, dass wir bald als christliche Lehrer unsere Jobs verlieren werden für solche Ansichten. Oder dass du nicht mehr in einem öffentlichen Krankenhaus als Krankenschwester und Arzt mitarbeiten kannst, wenn du nicht bereit bist, an Abtreibungen mitzuwirken. Dieser Gewissensvorbehalt, dass du das aus Gewissensgründen ablehnen kannst, ist gerade von Seiten der EU und des EU-Parlaments massiv unter Druck und soll abgeschafft werden. Also diese Dinge geschehen. Viele falsche Propheten wird wahrscheinlich auch zunehmen, gerade in Krisenzeiten. Und ich glaube, dass wir wirtschaftlich auf weitere Krisen zugehen. Und dann wird es mit Sicherheit noch mehr falsche Propheten geben. Die Liebe wird in vielen erkalten, Gesetzlosigkeit, Missachtung des Gesetzes. Und dann aber etwas Positives. Dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden als ein Zeichen für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Mehr Menschen als je zuvor haben heute die Bibel in der eigenen Sprache und es werden große Anstrengungen unternommen, dass jeder Mensch das Wort Gottes in seiner Sprache lesen und hören kann. Das ist eine großartige Sache, was da geschieht. Und wir beobachten, dass dort, wo viel, viel Leid sich ereignet, im Nahen Osten, arabischer Frühling, zunächst hat man große Hoffnungen auf Demokratisierung und Freiheit gehabt. Es kam ganz anders. Aber dort, wo Bürgerkrieg herrscht, wo Chaos herrscht, wo es unglaublich viele Binnenflüchtlinge gibt. Dort kommen mehr Muslime zum Glauben als je zuvor, weil sie auf der Flucht sind, weil Christen sie aufnehmen, weil sie offen sind, von Jesus Christus zu hören, weil sie abgestoßen sind von der Gewalt des IS, die im Namen des Islam da vollzogen wird. Viele, viele kommen zum Glauben. Das Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden. Als ein Zeichen für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Menschen sollen die Chance bekommen, sich Jesus zuzuwenden, Jesus als den Herrn und Retter zu erkennen. Und es geschieht in gewaltigem Ausmaß. Bei uns nicht, im Westen im Allgemeinen. Aber beten wir dafür, dass es auch bei uns noch viel mehr geschieht. Und dass wir mutig sind und bereit sind, gerade in Krisenzeiten das Evangelium zu sagen, zu verkünden. Also es könnte sein, dass wir uns am Beginn der letzten Wehe befinden. Ich weiß es nicht. Vermutlich wird es eine heftige Kontraktion auf jeden Fall, eine heftige Geburtswehe. Aber wenn das so ist, was bedeutet das dann für uns? Kommt zum zweiten Punkt. Können wir nochmal diese Übersicht haben, der Predigtpunkte. Viele Christen haben die Konsequenz daraus gezogen, dass sie das nahe Ende erwartet haben, dass sie sich von der Welt zurückgezogen haben, aus der Welt hinaus herausgenommen haben. Oder diese leibliche und irdische Existenz irgendwie sehr abgewertet haben. Das kann dann in eine strenge, zurückgezogene Gesetzlichkeit führen. Es kann auch manchmal zu einem großen Libertarismus führen, dass man mit dem Leib meint, alles tun zu können. Ist eh nur der Leib, der ist eh nichts wert. Egal, was man mit ihm tun. Dürfen wir diese Welt lieben? Ich habe es mal in so eine provokante Frage gefasst. Gerade angesichts dessen, dass die Welt vergeht und dass sie durch die endzeitlichen Wehen hindurchgehen und neu gemacht werden muss, dürfen wir die Welt lieben. Und dann kommt euch wahrscheinlich der Vers aus 1. Johannes 2, Vers 15 in den Sinn. Dort sagt der Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn einer die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters. Das ist jetzt die Frage, heißt das die Liebe des Vaters zu uns oder die Liebe zum Vater? Ich glaube eher die Liebe zum Vater, nicht in ihm. Wenn einer die Welt liebt, ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Aber Johannes meint, wenn er von der Welt spricht, das korrupte, gottvergessene, eigenmächtige, götzendienerische System dieser Welt, das wir nicht lieben sollen. Wir sollen nicht mitmachen, dort, wo der Mensch und seine Wünsche und Maßstäbe und Macht im Mittelpunkt stehen. Nichts darf in unserem Leben die Stelle Gottes einnehmen. Nichts darf zum Gott werden, an den wir unser Herz hängen, das uns das Wichtigste im Leben wird und auf das wir vertrauen. Egal, was es ist. Auf der anderen Seite geht es euch vielleicht wie mir, ich liebe die Schöpfung Gottes. Ich liebe die Geschöpfe Gottes. Ich bin auch begeistert darüber, wozu wir Menschen als Stellvertreter, Repräsentanten Gottes auf dieser Welt fähig sind, als seine Ebenbilder. Und ich finde die Welt unglaublich interessant. Es gibt kaum etwas, das ich nicht spannend und interessant finde. Ich entdecke zum Beispiel gerne fremde, vergangene Menschen und Welten in der Geschichte. Und höre gerade so einen Podcast über die Geschichte des British Empire. Hochinteressant. Ich liebe die Musik von Johann Sebastian Bach. Ich liebe auch Blues. Ich finde die Bilder von Rembrandt und von Vincent van Gogh großartig. Ich bin erstaunt, was Menschen durch Fleiß, durch Kreativität, durch Erfindungsgabe, durch Arbeitsteilung, durch Unternehmertum, durch Handel, durch die Erfindung des Geldes, sogar dadurch, durch Technologie und so weiter zustande gebracht haben. Ich staune über die Wunder der Medizin, der Wissenschaft, der Ingenieurskunst, der Landwirtschaft, der Informationstechnologie und so weiter. Dürfen wir das? Dürfen wir darüber staunen, uns damit beschäftigen, uns daran freuen? Ich glaube, wir brauchen da die hohe Kunst. Das ist eine hohe Kunst, die wir praktizieren sollen. Und es gibt keine Alternative. Die Kunst des in der Welt Seins, aber nicht von der Welt Seins. Ich glaube, wir können und sollen diese Welt als großartige Schöpfung Gottes und als Wirkungsbereich des Menschen, als Repräsentant Gottes lieben. Wir sollen mit Freude und Engagement in dieser Welt wirken, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Mitmenschen. Aber wenn wir das tun, dann werden wir auch immer feststellen, dass der Mensch und auch wir selber die Welt nicht nur zum Guten nutzen. Überall ist der Wurm der Sünde drin. Jede neue Technologie wird zum Bösen genutzt, mit hundertprozentiger Sicherheit. Der Mensch betreibt mit Atomstrom Krankenhäuser und er erzeugt mit der Atomtechnik Waffen, Atombomben. Er ermöglicht mit Computerprogrammen Menschen wieder das Sprechen und Hören. Aber er spioniert damit auch die chinesischen Christen und die Untergrundchristen im Iran aus. Mit den Schiffen fängt er Fische zur Ernährung und er transportiert mit selbstgebauten U-Booten Drogen in der ganzen Welt herum. Und deshalb ist die Liebe zur Schöpfung und die Begeisterung an den Leistungen des Menschen in dieser Welt immer auch zutiefst getrübt. Wir sind, ich finde das eine großartige Formulierung von Blaise Pascal, wir sind mit Blaise Pascal erstaunt und erschüttert über Größe und Elend des Menschen. Es gibt ein Buch von ihm, Größe und Elend des Menschen, beides. Beides ist kaum ermesslich, die Größe und das Elend des Menschen. Wir sehnen uns nach einer besseren Welt, die nicht mehr von der Sünde und der Böswilligkeit des Menschen geprägt und verunstaltet ist. Und auf die Weise, glaube ich, können wir in der Welt leben als solche, die nicht von der Welt sind, sondern bereits jetzt Bürger der künftigen Welt sind, die kommen wird und auf die wir zugehen und auf die wir freudig warten. Wir lieben diese Welt und wir leiden an dieser Welt. Und wir sehnen uns danach, dass sie von Gott erneuert und völlig umgestaltet wird. Damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. Können wir nochmal die Übersicht haben? Genau. Was zählt und was bleibt? Wenn ihr genau auf meine letzten Worte jetzt geachtet habt, werdet ihr feststellen, ich habe nicht gesagt, dass diese Welt komplett zerstört und vernichtet wird und dass dann was komplett anderes kommt, sondern dass Gott sie erneuert und umgestaltet. Und damit will ich sagen, mit ein bisschen komplizierten Wörtern zunächst, es gibt zwischen der jetzigen und der zukünftigen Welt Kontinuität und Diskontinuität. Oder anders gesagt, Gott, so verstehe ich es, wirft diese Welt nicht komplett auf den Müllhaufen und sagt, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, mit der kann man nichts anfangen und macht dann eine völlig andere, fremde Welt, die nichts mehr mit der jetzigen zu tun hätte. Nein, sondern er gestaltet die Welt völlig um, er erneuert sie, er befreit sie von Sünde und Vergänglichkeit und macht sie großartig und herrlich neu. So wie es mit unserem Körper auch sein wird. Ein paar Belegstellen dazu. Im 1. Korinther 15, da geht es um den neuen Leib, den wir bekommen. Ich glaube, auch Leib ist noch was anderes als Körper. Kann man auch drüber streiten, aber ich glaube, Leiblichkeit, Leibhaftigkeit, leibliche Existenz ist mehr als nur einen materiellen Körper zu haben. Das ist eine Art zu sein, zu existieren, leibliche Existenz. Und da sagt Paulus, das sage ich, liebe Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Noch erbt das Vergängliche die Unvergänglichkeit. Mit diesem Körper jetzt können wir nicht in diese neue Welt Gottes kommen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden wir entschlafen. Nicht alle werden sterben. Die nicht, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt. Nicht alle werden wir entschlafen, aber alle werden wir verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden. Und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Wieder eine leibliche Existenz. Verwandlung. Wenn Jesus wiederkommt, wer noch dann leben wird, wird nicht sterben. Und da gibt es etwas, was bleibt. Der Leib ist doch sehr anders und doch auch etwas Gleiches am Leib, so wie bei Jesus selber nach seiner Auferstehung. Was war nicht so ganz einfach, ihn zu erkennen, aber doch war dann, wie er geredet hat zu Maria Magdalena, hat sie erkannt, Rabuni, mein Herr. Oder die Emmaus-Jünger, heißt es, ihre Augen waren gehalten, aber dann erkennen sie ihn beim Brechen des Brotes. Und der Thomas, und das ist das stärkste Argument, dass es doch auch der gleiche Leib war, der verwandelt worden ist, legt seine Finger in die Wunde, in die Wundmale. Der Leib, der hat noch die Wundmale gehabt und der konnte Fisch essen. Kontinuität und Diskontinuität. Und Paulus sagt im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung mit sehnsüchtigem Verlangen auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes wartet. Wurde doch die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen. Nicht, weil sie es wollte, die ganze Schöpfung, die ganze Welt, das Universum. Nicht, weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte. Gott hat die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht ohne die Hoffnung aber, dass auch die Schöpfung, nicht nur wir Menschen, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt, bis zum heutigen Tag. Doch nicht nur dies, nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe, als Anzahlung empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter. Auf die Erlösung unseres Leibes. Nicht auf die Abschaffung, nicht auf die Vernichtung, nicht auf die Zerstörung, sondern die Erlösung unseres Leibes. Eben, wir werden uns nicht in einer ganz fremden, völlig anderen Welt wiederfinden, die nichts mehr mit der jetzigen zu tun hätte, sondern es gibt Dinge, die bleiben. Und damit möchte ich schon gegens Ende kommen. Was bleibt denn meiner Meinung nach? Und das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Die Schrift ist da nicht sehr eindeutig, denke ich. Jedenfalls bleibt leibliche Existenzweise. Wir haben weiter einen Leib, auch in der neuen Welt. Wir sind im Gegensatz zu Gott, der Geist ist, kein reiner Geist. Wir brauchen auch einen Leib, den wir bewohnen und durch den wir uns ausdrücken, durch den wir Eindrücke haben, durch den wir die Schöpfung erleben und genießen. Und uns in der Schöpfung bewegen und verhalten. Jetzt haben wir einen schwachen und sterblichen Leib, dann einen starken, herrlichen, unvergänglichen Leib, aber eben einen Leib. Was bleibt noch? Und das ist jetzt ein wenig ein Versuch von mir, das so in die Zukunft zu projizieren, was, wenn es eine leibliche Existenz ist, und wenn es Kontinuität gibt, was dann bleiben könnte? Ich glaube, es bleibt unsere Persönlichkeit, unser Charakter. Wir werden uns wiedererkennen. Das ist Jesus, haben Sie erkannt. Ja, das ist noch immer der gleiche Jesus, die Person Jesu. Und auch wir werden uns wiedererkennen. Das ist Claudia, das ist Karl, das ist Hans, das ist Johannes. Wir werden keine völlig anderen Personen sein. Und ich denke, es bleibt auch unser Charakter. Und den Charakter können wir bilden und sollen wir bilden in diesem Leben. Ich glaube, das, was wir uns an Wachstum und Heiligung in diesem Leben erarbeitet haben, mit Gottes Hilfe, dass das bleibt. Unsere Reife, unsere Jesus-Ähnlichkeit hoffentlich, unsere guten Taten. Nicht, dass sie uns die Errettung verschaffen. Das tut nur der Glaube und das Werk Jesu. Aber ich glaube doch, dass wir ja, irgendwie das mitnehmen werden, das, was Gott uns ermöglicht hat, an Gutem zu tun. Das bleibt, glaube ich. Ihre guten Werke folgen ihnen nach, heißt es mal. Ich denke, es bleiben auch unsere Beziehungen. Es bleibt die Qualität unserer Beziehungen. Und auch das ist etwas, das wir in diesem Leben erarbeiten und was bestehen bleibt. Es kann und soll uns anreizen, in diesem Leben beziehungsfähiger und liebesfähiger zu werden, weil das bleibt, die Beziehungen. Wir nehmen, glaube ich, die Kinder mit, die Kindeskinder, die wir zeugen, also die Kinder. Nicht gleich, aber wenn sie auch im Glauben an Jesus sterben, dann folgen sie uns nach. Und wir werden wieder mit ihnen vereint sein. Kinder sind ein bleibender, sogar ein ewiger Reichtum. Gerade ihr jungen Leute, bekommt Kinder in dieser Welt, weil wir auf die neue Welt Gottes zugehen. Es ist eine Katastrophe, wie wenig Kinder geboren werden. Heiratet und habt Kinder, das ist ein Zeichen der Hoffnung in dieser Welt. Und auch dafür, dass die Welt eben nicht auf den Müllhaufen geworfen wird. Dass Dinge bleiben und dass wir Hoffnung und Zukunft haben und Zuversicht und auf diese neue herrliche Welt zugehen, mit den Kindern gemeinsam und den Enkelkindern und Urenkeln und so weiter. Habt Kinder. Seid mutig. Seid Vorbilder. Ich glaube, das wird ein gewaltiges Zeugnis in schwierigen Zeiten, wenn wir Familien haben und gute Beziehungen haben als Familien. Und die letzte schwierige Frage, bleiben auch künstlerische, bleiben kreative, bleiben berufliche Leistungen, die wir in diesem Leben erbringen? Bleibt etwas von der Musik, bleibt etwas von der Literatur, von den Häusern, die wir bauen, von den Gärten, die wir gestalten, von den Tieren, die wir lieben? Bleibt davon etwas? Ich weiß es nicht genau. Ich neige dazu zu meinen, dass mehr bleibt, als wir uns vielleicht vorstellen. Ich glaube, unsere Begabungen bleiben. Ich glaube, dass wir noch bessere und größere Leistungen erbringen werden als hier auf dieser Erde. Und vielleicht bauen wir auf dem auf, was wir hier schon geschafft haben und uns erarbeitet und angeeignet haben. Und wir können weiter gestalterisch und kreativ und schöpferisch tätig sein. Das halte ich für eine sehr, sehr schöne Vorstellung und eigentlich glaube ich, dass es so sein wird. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass die neue Welt, auf die wir zugehen, wunderschön, bunt, sinnlich und konkret sein wird. Keine leiblose, fade Existenz, schwebend irgendwo im unfassbaren Raum auf einer Wolke. Das stelle ich mir gar nicht schön vor. Sondern dass die Genüsse noch intensiver sein werden als auf dieser Welt. Ich glaube, es wird nicht weniger real und konkret und spürbar und emotional und sinnlich sein als jetzt, sondern alles stärker und mehr als jetzt. Nur ist nicht jeder fähig, daran teilzuhaben. Und deshalb zum Abschluss, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du diese Hoffnung, diese Zuversicht auf diese neue Welt Gottes nicht hast, dann such danach, dann mach dich auf die Suche. Dann frage Gott ernsthaft, stimmt das mit dieser Hoffnung? Stimmt das, dass ich das miterleben darf, wenn ich dir, Herr Jesus, vertraue, wenn ich dich kenne, wenn ich dich jetzt schon in diesem Leben kennenlerne, bleibt diese Beziehung über den Tod hinaus? Ist diese Beziehung Leben ohne Ende, der der Tod auch nichts mehr anhaben kann, dieser Beziehung? Stimmt das? Und Gott verspricht, dass er ein ernsthaftes Gebet hört. Wenn wir es aufrichtig meinen, dann antwortet er gerne auf so ein Gebet. Und da möchte ich dich sehr ermutigen, so in diesem Sinne zu ihm zu beten. Und auf diese Weise auch Teilhaber dieser Hoffnung zu werden, die wir haben. Und ich hoffe, ich habe ein wenig was davon vermitteln können, was da auf uns wartet und wie großartig und wie schön und wie herrlich das sein wird. Amen.